Content-Warnung, Suizid. Es ist etwas kompliziert, aber die Szene, um die es geht, ist schon realistisch genug, dass es manche von euch triggern könnte, also seid bitte gewarnt. Bevor wir anfangen, bitte ich um Entschuldigung, falls ich M.D. Stevenson versehentlich nicht konsequent männlich gendere. Ich habe diverse Quellen zusammengetragen, die teils älter sind als sein Coming-out und die ihn darum noch Dad nehmen und falsch gendern. Ich denke, dass ich genug drauf achte, Marielle hat bitte auch ein Ohr mit drauf und beim Schneiden kann ich zur Not auch nochmal was nachbessern. Aber nur für den Fall, dass bei meinem ADHS doch noch was durchrutschen sollte, wollte ich vorher sagen, dass das dann keinesfalls böse Absicht oder Gleichgültigkeit ausdrücken würde. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu Movievigilantes.
Hallo.
Mein Name ist Michael Heide.
Ich bin Marielle Linke.
Und am vergangenen Sonntag war die 96. Oscarverleihung.
Yay.
Nominiert für den besten Animationsfilm war unter anderem die Comicverfilmung Nimona. Der Preis ging letztlich an Miyazakis The Boy and the Heron, aber trotzdem Anlass für uns mal über Nimona und über den zugrunde liegenden Comic zu sprechen. Und damit auch über Nate Diana Stevenson, kurz N.D. oder auch einfach Indy Stevenson. Stevenson wuchs mit 4 Geschwistern in South Carolina auf und zeichnete schon in der Schule eine Graphic Novel, die beim Visual Literacy Festival mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Während seiner Zeit am Maryland Institute College of Art zeichnete Indy dann die Figuren aus Tolkiens Herrn der Ringe, und zwar so, wie sie aussehen würden, wenn sie moderne Kleidung hätten. Die Skizzen gingen im Internet sofort viral. Das brachte Aufmerksamkeit auf Stevensons nächstes Projekt, Nimona. Inspiriert von der Kopfgeldjägerin Sam Wessel in Star Wars Episode 2, von Calvin und Hobbes, Spider-Man Comics und von Johanna von Orléans, zeichnete N.D. zunächst kurze Geschichten über 1 oder 2 Seiten, dann aber schnell eine ganze Graphic Novel, die gleichzeitig seine Senior Year Thesis darstellte, also quasi die Abschlussarbeit. Er hatte gerade erst die ersten paar Seiten als Webcomic auf Tumblr gepostet, als der Verlag HarperCollins anbot, eine Printfassung zu drucken. Diese gewann dann direkt einen Eisner Award und einen Children's and Young Adult Bloggers Literary Award und war nominiert für weitere Preise, darunter für einen National Book Award und einen Harvey Award. Außerdem sicherte sich Blue Sky die Rechte an einer Adaption. Blue Sky ist eine Tochter von 20th Century Fox und die Produktionsfirma der Ice Age Filme, aber auch des hervorragenden Peanuts Kinofilms gewesen. Stevenson hatte dabei nur eine beratende Funktion. Bei ihm folgten in der Zeit Artwork für Ryan Norths Choose Your Own Adventure Shakespeare Adaption To Be or Not To Be, sowie Scripts für die Teenie-Comic-Reihe Lumberjanes, außerdem Arbeiten für Marvel, 2 Auftritte bei Critical Role und für Netflix schuf er das Reboot der She-Ra Zeichentrickserie aus den 80ern. Wie bei Nimona ging es dort um eine Welt halb Sci-Fi, halb Fantasy, und noch mehr als bei Nimona gab es einen deutlichen Schwerpunkt auf LGBTQIA+-Stories. Als Fox und damit auch Blue Sky von Disney gekauft wurde, verschoben die zunächst die Nimona-Verfilmung, bloß um sie dann ganz zu canceln. Da war der Film bereits zu etwa 3/4 fertig, aber Disney hatte ein eigenes Animationsstudio und dann auch noch Pixar, da brauchten sie Blue Sky halt nicht. Und monatelang sah es so aus, als sei es das gewesen. Aber Nimona ist nicht tot zu kriegen. Und so übernahm 2022 Annapurna Pictures, die Produktionsfirma von Sorry to Bother You, Missing Link und Booksmart. Der Film wurde fertiggestellt und kam letzten Sommer auf Netflix heraus. Ich finde ihn großartig, ich habe aber auch nichts dagegen, ihn jetzt nochmal zu gucken.
Den habe ich tatsächlich auch schon mehrfach gesehen und ich liebe ihn.
Ja. Dann gucken wir ihn noch einmal.
Ja. Bis gleich.
Bis gleich. Oh, und da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Wie bei Watchmen und Constantine und ein paar anderen Verfilmungen, möchte ich bei dieser Folge wieder mal auf die Änderungen vom Comic zum Film eingehen. Im Gegensatz zu den beiden Werken sind die Änderungen hier aber keine Verschlechterungen. Die Dialoge sind cleverer und lustiger. Der Zeichenstil ist flüssiger und lebhafter. Und die Geschichte hat zahlreiche kleinere und größere Änderungen, die das Ergebnis irgendwie runder machen. Vom rockigen Soundtrack mal ganz zu schweigen, den ein rein visuelles Medium wie ein Comic natürlich gar nicht haben kann. Wenn du nickst, hört man das nicht. Also wenn du deiner Zustimmung Ausdruck verleihen möchtest, dann...
Ja, ja, nee, der Soundtrack macht unglaublich viel aus auch in diesem Film. Hm.
Die ganzen Änderungen beginnen mit dem Prolog, in dem uns Nimona die Vorgeschichte um Glorith erzählt, die einst ein Monster besiegt hat. Nimona wird übrigens gesprochen von Chloe Moretz, die uns nächsten März bei den Kick-Ass-Filmen wieder begegnen wird. Dort spielte sie Hit-Girl. Ansonsten kennt man sie aus den Remakes von Dark Shadows, Let the Right One In und Carrie und den beiden CGI-Remakes der Addams Family, da sprach sie Wednesday.
Hm. Sie hat auch gesprochen in Meine Freunde Tigger und Pooh, das war ihre erste Sprechrolle, soweit ich gelesen habe. Hm. Und da spricht sie Darby und die hat zufällig auch kurze rote Haare.
Ach, lustig. Hm. Dann folgt Exposition zu Ballister Boldheart, dem ersten Nichtadeligen, der zum Ritter geschlagen werden soll. Außerdem lernen wir seinen Freund Ambrosius Goldenloin und seinen Rivalen Todd Shoreblade kennen. Doch als die Königin Ballister zum Ritter schlagen will und ihm ein Schwert gibt... Ah nee, sie gibt ihm ja nicht das Schwert, oder?
Nee, er bekommt das Schwert vom Squire. Hm. Was ist Squire?
Knappe.
Er bekommt sein Schwert vom Knappen und bringt es dann zur Königin, reicht es ihr mit dem Heft voran, damit sie ihn damit zum Ritter schlagen kann.
Genau.
Dabei öffnet sich dann aber, also das ab da lasse ich dich wieder erzählen.
Ja, aber er hält das Schwert ja dann, als sich der Schuss löst.
Ja, aber er hält es an der Klinge.
So, ja, alles klar. So oder so, sie will ihn zum Ritter schlagen. Es löst sich ein Laserschuss aus dem Schwert, der die Regentin tötet und Ballister als den Mörder aussehen lässt. Und er flieht dann vor Ambrosius und den anderen Rittern, verliert dabei einen Arm und landet auf allen Nachrichtentafeln der Stadt, was Nimona zufällig mitbekommt. Und nichts davon war im Comic.
Naja, die Elemente schon.
Ja, aber...
Aber nicht in dieser Zusammensetzung.
Ja, und vor allen Dingen, diese Vorgeschichte war nicht so ausführlich. Mhm. Mhm. Die Vorgeschichte mit Glorith gibt es erst sehr viel später. Ballister hieß auch nicht Boldheart, sondern Blackheart. Und über seine Herkunft, ob adelig oder nicht, verlor Andy Stevenson kein Wort. Im Film wird er von Riz Ahmed gespielt, bekannt aus Venom, Star Wars Rogue One und Sound of Metal. Und Riz ist Brite mit pakistanischen Wurzeln. Ballister wird im Film auch mit dunklerer Hautfarbe als zum Beispiel Goldenloin dargestellt, was den Klassismus der Geschichte noch mit einer Prise Rassismus kombiniert. Im Comic war er weiß wie beinahe alle anderen Figuren. Todd Shoreblade gibt's im Comic auch nicht. Und die Beziehung zu Ambrosius wurde bloß später in der Story mal im Nebensatz angeteased und mehr als Subtext gibt es sowieso nicht. Eine Königin übrigens auch nicht. Nur einen König, den wir nie zu Gesicht bekamen und der gegen Ende der Geschichte off-panel getötet wurde. Und Ballister wurde auch kein Regizid vorgeworfen. Stattdessen enthüllen Rückblenden im Laufe der Geschichte, dass es ein berittenes Duell zwischen ihm und Goldenloin gegeben hatte und nur der Sieger sollte zum Champion geschlagen werden. Und der Sieger war zwar Ballister, allerdings löste sich dann ein Laserschuss aus der Waffe von Goldenloin, der am Boden lag, und dieser Schuss trennte dann Blackheart den Arm ab, woraufhin er seine Ausbildung zum Ritter abbrechen musste und zu einem Lex Luthor-ähnlichen Superschurken wurde, der dem ganzen Königreich den Kampf ansagte. Im Gegensatz zum Film, wo er seinen Namen reinwaschen will und sich dagegen wehrt, für einen Bösewicht gehalten zu werden. Und all das finde ich im Film besser.
Mhm, ja. Also, vor allem, weil im Comic Blackheart, wie er da heißt, auch überzeugt ist, dass Goldenloin ihm mit Absicht den Arm abgetrennt hat, weil er nicht verlieren wollte.
Und es wird ein bisschen unklar, ob das wirklich Absicht war oder nicht. Also Goldenloin drückt sich erst ganz lange drum und dann sagt er irgendwie, ja, nee, ich wusste Bescheid, dass das halt eine besondere Waffe war. Aber dass sich dieser Schuss gelöst hatte, da ist nicht ganz klar, ob das seine Absicht war oder ob die Waffe wirklich manipuliert wurde.
Ja, also er sagt, er hat diese Waffe bekommen, von der er dann auch wusste, dass sie geladen war. Im Grunde ist das auch wieder so ein Plot, der ist im Film. Er trifft nur jemand anders.
Ja, ja.
Also das ist der Plot, wie die Königin gestorben ist, nur dass er da Ballister trifft.
Ja. Und dass Ballister halt nicht wusste, dass diese Waffe
schießen konnte. Nein, dann Goldenloin.
Ja, aber auch erst später, oder?
Nee, Goldenloin wusste, also die Direktorin ist zu Goldenloin gekommen, hat ihm diese Waffe gegeben und gesagt, ich will, dass du gewinnst, egal wie.
Im Film?
Im Comic.
Ach so, ja, okay, ja, dann haben wir aneinander vorbeigelegt. Sorry. Ja. Also der Comic ist großartig, gar keine Frage. Aber der Film, der wirft uns nicht so ins kalte Wasser wie die Vorlage, sondern füttert uns von der ersten Minute an mit Exposition, mit sehr willkommener Exposition. Außerdem sind die Figuren durch die ganzen Änderungen vielschichtiger und facettenreicher und nicht zuletzt auch sympathischer. Vor allen Dingen Ballister.
Ja, auf jeden Fall.
Dann klopft es bei ihm an der Tür. Das ist Nimona, die ihn mit Hey Boss begrüßt und festlegt, dass sie ab jetzt sein Sidekick ist. Das war die erste Seite im Comic. Stevensons beratende Funktion beim Film war sehr zurückhaltend, aber es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass der Charakter der Titelfigur gleich blieb. Und das haben sie, trotz aller Änderungen, wirklich geschafft.
Ich würde sogar sagen, sie haben ihn noch besser rausgearbeitet.
Ja, aber es ist derselbe Kern.
Ja, ja.
Und es ist auch, die Geschichte hat denselben Kern. Mhm. Aber alles drumherum ist halt anders, aber sämtliche Änderungen sind wirklich vertretbar. Das finde ich halt den großen Unterschied zu Watchmen, wo der Kern der Geschichte ein anderer ist. Mhm. Obwohl es oberflächlich ähnlich aussieht, ist es im Inneren halt völlig an der Vorlage vorbei. Und hier ist es genau andersrum. Mhm. Oberflächlich gibt es Änderungen, aber der Kern ist derselbe. Um nochmal ein paar Änderungen aufzuzählen. Im Comic war Nimona weiblicher gezeichnet, mit nicht übertrieben üppiger, aber doch sichtbarer Oberweite. Kontrastiert wurde das durch einen Buzzcut, bei dem nur Pony und Koteletten stehen blieben, die in der ersten Hälfte des Bandes rosa, in der zweiten Hälfte violett gefärbt sind. Dennoch war auch hier bereits eine gewisse Genderfluidität zu spüren, die Nimona von ihrer Inspiration Sam Wessel geerbt hat, der Gestaltwandlerin aus Star Wars Attack of the Clones. Hattest du den mal gesehen?
Nee.
Es geht ja am Anfang darum, dass Obi-Wan und der junge Anakin die Prinzessin beschützen müssen vor halt Attentaten. Mhm. Und eines dieser Attentate wird durch Sam Wessel ausgeführt. Das ist halt eine Shapeshifterin, die eigentlich so ein reptilienhaftes Gesicht hat, die aber eben auch alle möglichen anderen Gestalten annehmen kann. Unter anderem eine sehr weibliche Gestalt. Mhm. Und diese Möglichkeit, das Aussehen zu ändern, hat halt Andy Stevenson sehr beeindruckt, aus naheliegenden Gründen. Mhm. Und das war eine der Hauptinspirationen für Nimona.
Ah ja, okay. Ich meine, wessen Traum ist das nicht, sich einfach nach Willen anders aussehen zu lassen?
Ja, ja. Also zwischen Nimona dem Comic und Nimona dem Film hatte Stevenson auch eine längere Star Wars Fanfiction in Comicform auf Tumblr gepostet. Dann ging es um das Verhältnis zwischen dem jungen Boba Fett und der besten Freundin seines Vaters Jango, eben Sam. Eine Figur, deren beneidenswerte Shapeshifting-Fähigkeiten der Eierschale von Stevenson auch ein paar deutliche Risse verpasst hatten. Also wo letzten Endes der Impuls für die Suche nach der eigenen Gender-Identität herkommt, das ist ja sehr unterschiedlich. Naja, ich deute halt jetzt auf den Bildschirm, wo Sam Wessel steht und naja, ihr könnt das nicht sehen, aber ja, das halt. Stand März 2024 ist Nimonas Stimme, Chloe Grace Moretz, in einer lesbischen Beziehung, aber durchweg cisfeminin. Und wie um das auszugleichen, ist das Charakterdesign der Figur um einiges androgyner. Die Brüste sind sehr viel subtiler, die Körperproportionen insgesamt sind ambivalent, die Frisur ist zwar genauso frech wie in der Vorlage, aber nicht mehr eindeutig einem Ende des Genderspektrums zuzuordnen. Und vor allem äußert sich die Nonbinarität der Figur in für den Film hinzugefügten Dialogen. Das TikTok-Video mit dem Spruch, ich bin nicht genderneutral, sondern gender evil, das hattest du mir geschickt, oder?
Ja, wobei ja. Ich gender chaotic sehr viel schöner finde.
Ja, ich auch. Aber das hatte mich halt total an Nimona erinnert, auch wenn ich sie nicht gender evil nennen würde, sondern eben gender chaotic oder gender gremlin.
Wunderschön.
Ja, ich finde, das passt halt zu der Rolle noch besser irgendwie. Und auch das finde ich halt besser als im Comic. Nimona ist im Film keine Punk-Pipi-Langstrumpf, sondern wirklich was Eigenständiges. Und dieses Selbstverorten außerhalb von Konventionen der Gesellschaft als Ganzes unterstreicht hervorragend den Konflikt, den die doch sehr unmenschliche Nimona mit dem Rest eben jener Gesellschaft hat, weil die das gestaltwandelnde Kind seit 1000 Jahren als Monster fürchtet. Aber zurück zur Handlung. Film Ballister besteht darauf, dass er kein Schurke ist, sehr zu Nimonas Enttäuschung. Und er besteht darauf, seinen Ruf wiederherzustellen. Man wird ihn schon nicht ins Gefängnis werfen. Schnitt, er wird ins Gefängnis geworfen. Und er wird besucht von der Direktorin des Ritterinstitutes, der eigentlichen Schurkin der Geschichte im Comic wie auch im Film, auch wenn der Comic das von Anfang an deutlich macht, während der Film das noch als Whodunit verschleiert. Im Comic war sie es ja gewesen, die Golden Loin die Laserlanze gegeben hatte, die Ballister den Arm kostete. Das hattest du eben erwähnt und wir haben aneinander vorbeigeredet. Aber keine Sorge, Nemona ist direkt zur Stelle, um Ballister seinen mechanischen Arm zu bringen und ihn wie Midna in Zelda Twilight Princess aus der Zelle zu befreien. Und während er sich von Deckung zu Deckung schleicht, um ja unbemerkt zu bleiben, hinterlässt Nemona eine Spur der Verwüstung, enthusiastisch wie Calvin in einer seiner Stupendous Man-Fantasien und so detailverliebt und flüssig animiert wie Into the Spider-Verse. Wie gleichgültig Nemona einem Wachmann im Hintergrund eine Axt an den Kopf wirft, das erinnert an den Bagel bei Alchemax. In die Enge getrieben verwandelt sich Nemona jetzt zum ersten Mal in ein Tier, und zwar in ein riesiges rosa Nashorn.
Oder ein dickes Einhorn, wie Todd später sagen
würde. Ja, Todd weiß halt nicht, was ein Nashorn ist. Und cool finde ich hier wieder den Dialog, denn Ballister fragt, so you're a girl and a rhino? Und Nemona erwidert, I'm a lot of things. Chefskiss.
Das ist halt der erste Dialog, wo man feststellt, Girl ist vielleicht zu kurz gegriffen und Rhino auch.
Ja, ja. Weitere Formen, die sie annimmt, sind ein Vogelstrauß, ein Pottwal und ein Gürteltier. Außerdem kommt sie auf der Flucht bei Sureblade vorbei, der gerade im Bad ist. Sie sieht ihn sich an, merkt nur frech, ganz schön kalt hier und saust weiter. Und nichts davon war im Comic. Auch nicht, dass Ballister jetzt Angst vor ihr hat und sie stotternd ein Monster nennt, bevor die beiden sich verbünden, um den wahren Schuldigen zu finden. Also, beziehungsweise die wahre Schuldige, aber das wissen sie noch nicht. Besagte Direktorin redet gerade mit Goldenloin und Sureblade, der nur zwei Dinge will. A. Ein sehr, sehr großes Schwert. Und drittens, Ballister wie das Monster zu behandeln, das er ist. Vielleicht schießt der Film etwas über das Ziel hinaus beim Versuch, uns zu zeigen, wie naiv und ungebildet Sureblade ist. Aber es ist halt auch wirklich verdammt lustig.
Ja, es ist halt auch der Charakter, der eine Wandlung durchmacht vom Anfang des Films.
Ja.
Da ist er offensichtlich homophob und klassistisch.
Ja, absolut.
Und am Ende des Films wird es nicht mehr angesprochen, aber zumindest nickt er den anderen zu, als er auch Blumen ablegt.
Ja, also er hat definitiv eine Läuterung.
Ja.
Ja.
Und das anzufangen mit, naja, er weiß es halt vielleicht einfach nicht besser, finde ich ganz schön.
Ja, aber ich finde dieses zwei Dinge, A und drittens, das ist halt wirklich dick aufgetragen.
Ja, das ist natürlich hart übertrieben, ja. Aber es ist auch so lustig.
Ja. Und es hilft, dass Sureblade gesprochen wird von Beck Bennett. Der hatte im DuckTales-Reboot den Quack gesprochen, also Launchpad McQuack, wie er im Englischen heißt. Außerdem war er im dritten Teil von Bill und Ted. Und er war die Stimme der Roboter in The Mitchells vs. The Machines. Auch das ein Animationsfilm im visuellen Stil von Spider-Verse, der eigentlich einen Kino-Release hätte bekommen sollen, der dann aber auf Netflix gelandet ist. Ambrosius bietet sich dann aber selbst an. Wenn einer Ballister finden kann, dann wohl er. Die Direktorin findet das angemessen, immerhin ist Goldenloin ein Nachfahre von Glorith persönlich. Und korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das war auch nicht im Comic, oder?
Nee.
Die Direktorin nutzt jetzt die Nachrichtenbildschirme, um das gesamte Königreich in Angst vor Nemona zu versetzen und vor den Landen jenseits der großen Mauer, die wie in Game of Thrones oder Attack on Titan die gesamte Welt in ein Diesseits und ein Jenseits einteilt. Klassischer Move von Autokraten.
Wir hier drin sind die Guten und da draußen sind die Bösen, die
vor
gefährlich
denen ihr Angst
sind.
Haben musst.
Ja. Genau, und wir schützen euch. Genau. Und wenn ihr unseren Regeln nicht gehorcht, dann seid ihr in Gefahr.
Dazu kommt jetzt sogar der Slogan, if you see something, slay something. Das ist eine sehr offensichtliche Variation des Slogans, if you see something, say something, mit dem nach dem 11. September 2001 die Xenophobie und Islamophobie in den USA angestachelt wurde. Wo ja alle Angst vor den Terroristen haben sollten, die nicht ganz zufällig identisch waren mit allen Moslems.
Ist ja auch hierzulande angekommen.
Ja, das ist richtig. Aber in USA war es halt wirklich sogar mit diesem Slogan verbreitet worden. Und den hier aufzugreifen, das ist nicht ganz...
Ist auf jeden Fall kein Zufall.
Ja, genau. Ja, das wollte ich sagen. Ballister und Nemona wollen in der Zwischenzeit zum Marktplatz, um den Knappen auszufragen, der Bell das Schwert überreicht hatte, das die Königin tötete. An der U-Bahn-Haltestelle laufen sie ein paar Wachen über den Weg und Nemona verwandelt sich in Ballister, um für Ablenkung zu sorgen und Chaos zu verbreiten. Und dabei hat sie immer noch eine rosa Strähne. Auch im Comic hatte sie sich in Ballister verwandelt, dort waren die Haare dann aber durchgehend schwarz. Weil aber alle Tiere, in die sie sich verwandelt, ebenfalls in lautem Magenta daherkommen, ist es nur konsequent, das auch bei Menschen zu übernehmen. Mit einer Ausnahme später im Film, aber da kommen wir noch zu. In der U-Bahn läuft ein Werbespot für Frühstückscerealien. Und dieser Spot stellt uns die Werbefigur Quispy Dragon vor, gesprochen von Andy Stevenson persönlich. Der Spot ist außerdem unterlegt vom sogenannten Tralala-Song One Banana, Two Banana der Band Banana Splits. Ein Lied, das auch schon in Kick-Ass vorkam, dem Durchbruch von Chloe Moretz.
Die dort, wie heißt ihre Rolle?
Hitgirl.
Hitgirl gespielt hat.
Ja, genau. Wie gesagt, nächsten März werden wir wahrscheinlich einen Miller-März machen, aber kein Frank-Miller-März, sondern einen Mark-Miller-März. Und da ist dann halt auch Kick-Ass mit dabei. Danach fragt Ballister, wie Nimona eigentlich so wurde, wie sie ist. Und sie erzählt eine tragische Geschichte von einem Wunschbrunnen. Frei erfunden und nicht wirklich so passiert. Auch im Comic hatte es eine solche falsche Origin gegeben, allerdings eine ganz andere, mit einer Hexe, die in einem Loch im Boden eingesperrt war. Und sehr, sehr tragisch, weil sich die junge Nimona gewünscht hatte, ihr Dorf vor irgendwelchen Eindringlingen zu beschützen. Und dann war sie aber zu spät, um das auch zu schaffen. Und das hier wegzulassen ist interessant, weil diese Angst vor irgendwelchen Eindringlingen jetzt halt alleine der Direktorin und diesem Institut zugeschrieben werden. Ohne, dass es wirklich so eine Vorgeschichte auf Nimonas Seite gegeben hätte. Mhm. Das macht halt diesen ganzen Konflikt klarer und sauberer. Mhm. Die U-Bahn kommt am Marktplatz an, aber dank Nimonas hervorragender Ablenkung vor den Sicherheitskameras der Haltestelle wartet dort halt schon Ambrosius mit einer ganzen Garnison von Rittern. Die zwei schaffen es zu fliehen und tarnen sich erneut und Nimona nimmt die Gestalt eines kleinen Jungen an. Ballister fragt, and now you're a boy? Woraufhin das Kind antwortet,
I am today.
Der Comic war subtiler, aber die Unsubtilität bringt natürlich auch einiges mehr an Sichtbarkeit für queere Themen. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Als kleiner Junge geht Nimona dann auf den Knappen zu, um ihn in eine dunkle Gasse zu locken. Erfolglos. Und sie verwandelt sich in eine dämonische Version des Jungen und verfolgt den Knappen unerbittlich wie ein Terminator. Gute Gelegenheit, auf unseren Themenmonat Terminapril hinzuweisen, der in wahrscheinlich 2 Wochen beginnen wird. Die Lage eskaliert und sie werden auf der Flucht mit dem Knappen im Kofferraum mit Pfeilen beschossen. Nimona fängt sich einen Pfeil im Bein ein. Eine Szene, die auch im Comic war, allerdings völlig anders. Im Comic spielt die Nimona nämlich Ballister vor, die Verletzung erst 4 Tage lang heilen zu müssen. Und im Film ist sie unbeeindruckt. Und als er anmerkt, most people scream at that part, erwidert sie nur cool, I'm not most people. Und auch das ist schon wieder so eleganter Dialog.
Ja, und es ist eben auch eine Veränderung gegenüber dem Comic, weil sie im Comic noch so tut, als sei sie ein normaler Mensch.
Ja.
Damit er sie mag, und das tut sie im Film eben genau nicht.
Und er mag sie trotzdem.
Genau.
Und sie merkt, wie liebevoll er sich um sie kümmert, und das ist halt wirklich schön. Dann schlägt der Unsubtilität-Hammer wieder zu. Er fragt, wie es sich anfühlt, sich zu verwandeln, ob das vielleicht sogar schmerzt, und sie schildert ihm, dass es ganz im Gegenteil sogar schmerzhaft ist, sich nicht zu verwandeln. Dass es nämlich so ist, wie der Moment, bevor man niest. Der Moment, in dem es nicht auszuhalten ist, nicht niesen zu können. Und dann niest man und ist wieder frei. Deutlicher hätten die Regisseure Nick Bruno und Troy Quain sowie die Drehbuchautoren Robert L. Baird und Lloyd Taylor das Problem der Genderdysphorie nicht beschreiben können. Und nicht-binäre Personen wie du und ich haben ja nicht mal das Glück, sich einfach nur eines der Enden des Spektrums aussuchen zu können, um ihre komplette Persönlichkeit oberflächlich wie intern einfach daran zu orientieren.
Wobei das jetzt nicht so klingen soll, als wären Transpersonen, die sich von einem Genderspektrumsende ans andere bewegen, irgendwie weniger dimensional.
Ach so. Nein, aber es ist halt, es ist natürlich immer ein Problem, nicht das Gender zu haben, für das man bei der Geburt gehalten wird.
Aber es ist schon so, dass wenn man dann zu einem Spektrumsende tendiert, dann kann man eben seine Gestalt angleichen.
Ja.
Wenn man jeden Morgen anders aufwacht, nicht.
Oder auch wenn man immer gleich aufwacht, aber halt eben nicht an einem dieser Enden. Mhm. Das ist halt kompliziert.
Es ist kompliziert.
Und der Film gibt das halt mit dieser Niesen-Metapher unfassbar gut wieder. Ballister fragt, was passiert, wenn sie sich nicht verwandelt und sie sagt, das wäre kein Leben.
Übrigens auch in der U-Bahn davor fragt er sie, why can't you just be normal? Wouldn't it be easier? Und sie fragt, für wen?
Ja. Und er sagt dann zwar für dich, aber trotzdem.
Nein, Er sagt, warte.
Nee, er sagt auch tatsächlich für dich, weil sie dich dann nicht jagen würden.
Er sagt, wouldn't it be easier for everyone if you just were a girl?
Ja, aber er sagt auch explizit für sie. Also yeah, er spricht sie explizit auch noch mit an.
Er meint's ja nur gut.
Ja, klar. Aber gut gemeint ist halt nicht immer gut.
Ja.
Dann befragen sie den Knappen und erfahren, dass die Direktorin hinter dem Attentat auf die Königin steckt. Diese Direktorin wird gesprochen von Frances Conroy aus American Horror Story, deren Live-Action-Comic-Verfilmungen Catwoman und Joker uns deutlich weniger beeindruckt haben als Nimona. Und ihre Zeichentrickfilme im DC Animated Universe, wo sie Martha Kent spricht, müssen wir erst noch besprechen. Die Figur der Direktorin wurde übrigens ebenfalls abgewandelt, wie auch ihr gesamter Superschurkinnen-Plot. Im Comic wird impliziert, dass sie gar kein Mensch, sondern ein Goblin ist, und sie lagert im Keller des Institutes jede Menge verbotener schwarzmagischer Materialien.
Die außerdem hochgiftig sind.
Zum Teil, ja. Und die große Verschwörung ist, dass Blackheart dahinter kommt und es der Öffentlichkeit mitteilt, was sie als falsche Verschwörungstheorien abtut. Und Blackheart sieht sich dann gezwungen, zufällig Individuen in der Bevölkerung mit vergifteten Äpfeln zu kontaminieren, damit ihre nicht tödlichen Symptome so aussehen, wie die Auswirkungen einer Vergiftung durch Jadewurzel. Das ist eine der schwarzmagischen Zutaten im Keller der Direktorin. Hier will er das Attentat auf die Königin aufklären und kommt der Direktorin so auf die Schliche. Aber wie schon gesagt, diese Änderung greift nicht wie bei Watchmen den Kern der Geschichte an. Das Ziel der Direktorin ist, egal in welchem Medium, ihrem Institut mehr Macht zu verleihen. Bloß die Methoden sind halt anders. Während Zack Snyder ja wirklich gar keine Gelegenheit auslässt, die Aussage eines Comics zu missverstehen. Es kommt jedenfalls zu einer weiteren Konfrontation zwischen Nimona und den Truppen des Instituts und zu einer weiteren Begegnung zwischen Ballister und Ambrosius. Vergeblich. Sie müssen zu anderen Methoden greifen. Und so taucht Ambrosius jetzt bei der Direktorin auf und entlockt ihr ein Geständnis. Und hier finde ich es beachtlich, er hat keine rosa Strähne. Was ja impliziert, dass er der echte Golden Loin ist, aber es ist halt Nimona. Vielleicht hat sie bloß rosa Achselhaare oder Schambehaarung, aber... Oder sie muss halt gar keine rosa Strähne in ihre falschen Identitäten einbauen.
Vielleicht möchte sie das einfach in den anderen Fällen.
Ja, und hier möchte sie es halt nicht und ja, so oder so, es ist halt etwas inkonsequent.
Naja, also im Comic hat sie, ich glaube, die erste Hälfte rosa Haare und dann hat sie einen rosa.
Nee, in der zweiten Hälfte in der lila.
Genau. Und dann hat sie halt einen Zusammenbruch, also den ersten, glaube ich. Und danach hat sie sich die Haare gefärbt. Und weil Ballister nicht weiß, was er sagen soll, fragt er nur, hast du dir die Haare gefärbt? Und sie so, ja. Und also ich dachte, pink wäre deine Farbe. Ich mag auch lila. Von daher, also dieses Haare plötzlich anders aussehen als bisher und als Ausdruck von einer Veränderung nehmen, ist im Comic durchaus auch enthalten.
Aber es ist halt nicht unbedingt fair gegenüber dem Publikum.
Ja.
Dass man hier keinerlei rosa Strähne sieht, wenn man es sonst immer sieht.
Ja, wobei...
Nur damit wir nicht drauf kommen, dass das hier Nimona ist.
Also der Sinn der Sache ist ja ganz offensichtlich, dass wir denken, es sei Ambrosius, um dann diesen Plot-Twist machen zu können.
Genau.
Um dann nochmal den Plot-Twist machen zu können, dass jetzt wirklich Ambrosius kommt.
Ja, und das sind halt nicht die gerechtesten Methoden.
Ja.
Die Direktorin gibt jedenfalls alles zu, rechtfertigt ihre Handlungen aber damit, dass sie die Nation vor einem Monster beschützen muss. Und dann rammt sie ihm das Schwert, das die Königin getötet hatte, in den Bauch, woraufhin er übertrieben dramatisch stirbt. Also es hat schon fast was von diesem türkischen Film, wo der Typ 20 Mal erschossen wird und jedes einzelne Mal mit diesem komplett lächerlichen Zeitlupe-Schrei anfängt.
Weil jedes Mal die Todesanimation zurückgesetzt wird, wenn man die Cutscene unterbricht.
Dann tritt Ballister vom Balkon in den Raum und zeigt, dass er das Geständnis mitgefilmt hat. Sie leaken das Material im Comic an die Nachrichten. Allerdings verwandelt sich Nimona dort auch in die Nachrichtensprecherin. Und das ist im Film einfach gar nicht nötig. Es reicht ja, die Aufnahmen beim Fantasy-Gegenstück von YouTube hochzuladen. Vautube oder wie immer das heißt. Ballister und Nimona feiern das Ganze jedenfalls mit einer ausgelassenen Tanzszene, während die Bevölkerung aufgebracht vor dem Institut demonstriert. Im Institut konfrontiert jetzt Golden Loin die Direktorin. Er findet sie im Keller und will sie gerade festnehmen, als die ihm eine alte Schriftrolle vor die Nase hält, die Nimona als das Monster identifiziert, das Glorith 1000 Jahre zuvor besiegt hatte. Er trifft sich daraufhin heimlich mit Ballister in einem Gasthaus, während Nimona schläft. Während die beiden auf ihre bestellten Nachos warten, wird eine Rede der Direktorin im Fernsehen übertragen. Darin behauptet sie, das Video wäre ein Deepfake gewesen, und sie nutzt diese Gelegenheit, um die Bevölkerung paranoid zu machen. Sie könnten niemandem trauen, der nebulöse Feind könnte überall sein und sich als alles und jeden ausgeben. Die klassische Methode der Autokraten, divide and conquer. Und es ist halt auch eine sicherlich nicht zufällige Parallele zu den Hexenjagden, zu den antikommunistischen Jagden im USA der 50er. Und es hat eine deutliche Parallele zur Transphobie der Gegenwart.
Ja, die sehe ich auch. Also gerade dieses, wisst ihr denn, dass eure Ehepartner, eure Kinder da nicht zugehören? Und gerade in diesem Film ist mir kurz so ein Schauer über den Rücken gelaufen.
Absolut. Und auch das ist wieder eine Änderung, die so viel besser ist als die sehr viel zahmere Vorlage.
Mhm. Ja, die Vorlage ist halt sehr viel subtiler.
Mhm.
Deswegen sehr viel, was soll ich sagen, massentauglicher. Ist falsch, weil der Film erreicht viel mehr Masse.
Das stimmt.
Aber vielleicht war das so der vorsichtige Vorstoß.
Mhm.
Der Comic ist ja nun auch doch etwas älter als der Film.
Ja, ungefähr 10 Jahre alt.
Ja, vor 10 Jahren weiß ich nicht, ob die Öffentlichkeit so gut darauf reagiert hätte wie heute.
Ja, das stimmt.
Aber es war auf jeden Fall eine Vorarbeit dafür, dass die Gesellschaft sich so weit entwickelt, dass dieser Film jetzt so passieren kann.
Präzise. Ambrosius ergreift Ballisters Hand. Und es ist so romantisch, und das, obwohl es die mechanische Hand ist.
Das hat auch übrigens einen Inklusionstouch, ne?
Ja, natürlich.
Also das ist auch noch irgendwie in diesem Film.
Ja.
Es spielt überhaupt keine Rolle, dass es eine Prothese ist.
Ja, stimmt. Ja. Die beiden sind sich einig, sie muss aufgehalten werden. Sie sind sich bloß nicht einig, wer diese sie ist. Ballister meint natürlich die Direktorin, aber Ambrosius spricht von Nimona. Er zeigt jetzt Ballister die uralte Schriftrolle. Das Monster muss erschlagen werden, weil es Ballister manipuliert, um das Königreich zu zerstören. Und das ist eine Änderung gegenüber dem Comic, die tatsächlich ein wenig problematisch ist. Denn Ambrosius hat nicht ganz Unrecht.
Ja.
Nimona ist tatsächlich nicht ganz aufrichtig gegenüber Ballister. Und sie zieht tatsächlich an seinen Fäden. Nicht aus böser Absicht. Und nicht, um das gesamte Königreich zu zerstören. Aber nicht jeder Zweck heiligt alle Mittel. Aber auch wenn der Film sich diesen Kritikpunkt stellen muss, so ist die nächste Änderung doch wieder eine gute. Denn Ambrosius spricht jetzt offen aus, was im Comic auf den Subtext begrenzt war. Er sagt, I love you. Er liebt Ballister. Die beiden sehen sich stumm an, unbemerkt beobachtet von Todd Shoreblade.
In der Szene ist übrigens das Licht wunderschön. Die beiden stehen vor dieser Kneipe.
Mhm.
Ambrosius steht im Lichtkegel einer Straßenlaterne und Ballister steht daneben im Schatten.
Ja.
Ich meine, dieses Hell-Dunkel-Thema haben sie ja von Anfang an.
Ja.
Aber hier ist es eben auch noch metaphorisch. Ambrosius steht im Licht der Öffentlichkeit, steht im Scheinwerferlicht, kann es sich nicht leisten, das ganze System zu hinterfragen.
Ja.
Während Ballister sich im Schatten bewegt und eben die gesehen hat, die nicht im Licht stehen.
Mhm.
Und es sich jetzt nicht mehr leisten kann, so zu tun, als hätte er das nicht.
Ja, sehr, sehr, sehr schöne Beobachtung. Anders als im Comic, aber zugleich wie im Comic, verleiht Ballister jetzt seinen Zweifeln an Nimonas Aufrichtigkeit Ausdruck und sie will ihn dazu bringen, sie Monster zu nennen. Im Comic schafft sie das auch. Im Film wird die Szene von zwei Momenten unterbrochen. Zum einen zieht Ballister ein Stück weit sein Schwert, weil sie ihn bedroht.
Das hat er im Comic auch.
Ja, zum anderen taucht jetzt Shoreblade auf, der Ballister bis zu seinem geheimen Unterschlupf verfolgt hat. Aber der große Unterschied ist, glaube ich, im Comic nennt er sie Monster.
Schon, aber das, was ich das Gefühl habe, was viel einschneidender für sie ist, als dass er sie Monster nennt, ist das Gefühl, dass er Angst vor ihr hat.
Ja.
Das eben gezeigt
wird. Was sich
ja
durch das Monstersagen äußert, aber eben auch durch das einfache Ziehen der Waffe.
Vor allem durch das Ziehen der Waffe.
Ja.
Also sie macht einen Schritt auf ihn zu, er zieht seine Waffe.
Also
sie
macht nicht einfach nur einen Schritt auf ihn zu, sie verwandelt sich ja auch in eine bedrohlichere Form und macht einen Schritt auf ihn zu.
Genau.
Ja.
Und dadurch hat er Angst und dadurch hat sie aber eben das Gefühl, dass er sie doch nicht sieht.
Ja. Ja, Aber auch wenn die Methoden hier wieder abweichen, der Effekt ist halt derselbe. Ein Riss im Verhältnis zwischen Ballister und seinem Sidekick, dessen Sidekick er eigentlich ist, ohne es zu merken.
Das wird im Comic tatsächlich ausgesprochen.
Ja, mhm. Im Film ist es halt einfach nur angedeutet. Das ist eine sehr schöne Dynamik.
Mhm. Also im Comic sagt er, who's the sidekick here? Mhm.
Dann gibt uns der Film die Rückblende, was eigentlich wirklich zwischen Nemona und Glorith passiert war, 1000 Jahre früher. Sie waren beide noch kleine Kinder gewesen und sie hatten sich miteinander angefreundet. Als Nemona sich das erste Mal vor Glorith verwandelte, war die zwar kurz eingeschüchtert, aber auch sehr verständnisvoll und die beiden tobten ausgelassen zusammen über die Wiesen und heulten nachts gemeinsam den Mond an. Und sie schliefen aneinander gekuschelt unter freiem Himmel.
Mhm. Das ist in diesem Fall wieder sehr subtil.
Ja, zumal die beiden halt wirklich noch präpubertär sind.
Ja, ja, sicher.
Also es hat nichts Sexuelles. Aber es ist halt trotzdem ein Ausdruck von Liebe und Zuneigung.
Mhm, ja. Und zwar das erste Mal in Nemonas Leben, soweit wir wissen.
Soweit wir wissen, ja. Bis irgendwann die anderen Dorfbewohner davon Wind bekamen und Glorith vor dem vermeintlichen Monster beschützen wollten. Und sie schafften es, Glorith einzureden, dass Nemona gefährlich wäre. Und das geht im Film etwas zu schnell. Der Bruch kommt etwas zu plötzlich. Das Problem ist natürlich, dass eine längere Szene 33 Minuten vor Filmende zu viel Fahrt aus der Story genommen hätte. Aber etwas unbefriedigend ist es jetzt doch. Die kleine Glorith zückt etwas zu schnell ein Holzschwert und befiehlt ihrer Freundin, zurück in die Schatten zu krabbeln, aus denen sie kam.
Hm. Ja, es geht zu schnell, aber die Aussage ist ja schon klar, dass Kinder erstmal so ziemlich alles tolerieren.
Hm, bis man ihnen Angst macht.
Bis Erwachsene kommen, die irgendwen für eine Gefahr halten.
Ja. Mhm. Und das Wichtige ist halt diese Parallele zu Glorith, die ihr Schwert zieht, und zu Ballister, der sein Schwert zieht.
Ja.
Der Film geht daraufhin dann in den dritten Akt über. Überwältigt von ihren Emotionen verwandelt sich Nemona jetzt in das schattenhafte Monster, für das sie ohnehin alle gehalten haben. Und auch das ist wieder eine drastische Änderung gegenüber der Vorlage.
Mhm.
Dort hatte es das Institut geschafft, Nemona gefangen zu nehmen. Unterstützt von einer ihre Kräfte unterdrückenden Erfindung der Wissenschaftlerin Dr. Meredith Blitzmeier, die im Film überhaupt nicht vorkommt. Wie übrigens auch der volle Name des Instituts. Das ist im Comic nämlich das Institute of Law Enforcement and Heroics. Und im Film ist es einfach nur das Institute. Reicht ja auch.
Ja, aber der Name ist schon sehr cool.
Ja, aber er ist kein so schönes Akronym wie S.H.I.E.L.D. oder Ultimatum oder sowas in den Comics.
Warte mal. Institute of Law Enforcement and Heroics.
ILE.
Naja, okay, ist nicht so schön.
Im Comic entnehmen jedenfalls die Forscher dieses Institutes Nemona eine Blutprobe. Weil diese Blutprobe aber dieselben Fähigkeiten hat wie der Rest von Nemonas Körper, wird dieser Blutstropfen und nicht Nemona selbst zu einem riesigen Schattenmonster. Eine Szene, die mich sehr an Spider-Man-Comics mit Carnage erinnerte, wo ein einzelner Blutstropfen von Cletus Cassidy ebenfalls diese kompletten Symbiontenkräfte hat und ihn dann gelegentlich aus seiner Zelle befreit. Der Film umgeht diese Parallele, indem Nemona sich nie in zwei Hälften teilt, die wieder vereinigt werden müssen. Was ungewollt der Direktorin und Golden Loin ein ganzes Stück weit recht gibt, dass Nemona eine Bedrohung ist, vor der das Land beschützt werden muss. Auch wenn es die Direktorin selbst war, die Nemona zu dieser Bedrohung gemacht hat.
Hm.
Theoretisch hätte es aber auch jederzeit einen anderen Trigger dafür geben können.
Ja, wobei ich glaube nicht mal, dass sie die Stadt angreift in dem Sinne.
Nein, aber es sieht natürlich für alle anderen so aus.
Natürlich, es sieht so aus, aber ich glaube, das wird auch nicht ganz klar. Aber das Ziel, das sie da verfolgt, ist ein anderes als Gebäude einreißen und Menschen angreifen.
Das stimmt. Aber gefährlich ist es natürlich trotzdem.
Mhm. Ja. Die Monsterform sieht allerdings wesentlich harmloser aus als im Comic, finde ich.
Das stimmt.
Also im Comic ist das wirklich so ein Monster aus Schatten und Feuer.
Ein Schattendrache im
Endeffekt. Ja, ja. Und hier ist das, ich weiß nicht, das ist so eine abgerundete Schattengestalt, mit Elektrizität als
Es erinnert
Feuer.
Mich so ein bisschen an Figuren bei Miyazaki. So ein No-Face oder
Es hat halt keine Konturen. Es ist sehr abgerundet. Also ich glaube, es sollte weniger unheimlich aussehen als im Comic.
Das glaube ich auch. Ich muss dem Film aber auch zugute halten, dass er das Problem, dass sie jetzt tatsächlich eine Bedrohung ist, in Relation setzt. in dem die Direktorin jetzt eine riesige Kanone, die zur Verteidigung der Stadt gegen die unbekannten Bedrohungen jenseits der Mauer gedacht war, auf die Stadt selbst richtet, um die Mona zu beschützen, auch wenn das zahllose Kollateralschäden in der Zivilbevölkerung bedeuten würde.
Und ich finde, da wird nochmal ein ganz schöner Punkt deutlich. Die Direktorin ist ja nicht per se böse.
Nein.
Sondern sie ist fest davon überzeugt, das Richtige zu tun. Sie ist einfach nur, sie hat eine wahnsinnige Angst vor etwas, was sie nicht kennt, von dem sie überzeugt ist, dass es eine Gefahr ist, vor dem sie andere Leute beschützen muss. Und das geht dann halt zu einem Punkt, wo sie die Gefahr wird,
ja,
ohne es zu merken. Und ich finde, das ist so schön zusammengefasst, was diese ganzen Phobien in Anführungszeichen, ne?
Die ja eigentlich nicht Angst, sondern Hass sind, aber das geht ja schon Hand in Hand.
Ich denke eben schon, dass es zu einem gewissen Grad eben diese Angst der Direktorin ist, die dann aber eben in Hass umschlägt.
Ja.
Und das finde ich hier wahnsinnig schön,
das stimmt,
dargestellt.
Ja.
Übrigens ist das der Teil des Films, den ich nie gucken kann, ohne zu weinen.
Die Entscheidungen der Direktorin führen jedenfalls dazu, dass Goldenloin davon überzeugt wird, dass ihr noch weniger zu trauen ist als Nimona, die zwar mit ihrer monströsen Gestalt die Bürgerinnen und Bürger in Angst und Schrecken versetzt, aber nicht direkt in Gefahr bringt. Stattdessen schreitet sie auf die Statue zu, die man Glorith errichtet hat. Auch wenn Glorith hier als tapfere und vor allen Dingen erwachsene Kriegerin dargestellt wird, die kein Holzschwert, sondern eine goldene Waffe ausstreckt. Eine goldene Waffe, auf die sich das schwarze Schattenmonster Nimona jetzt selbst aufspießt.
Aufspießen will.
Ja. Ballister steht auf der Klinge und schiebt den Torso der Kreatur zurück, was ein unglaublich starkes Bild ist. Und er entschuldigt sich bei Nimona. Er sagt, dass sie nicht alleine ist. Und das Wesen schrumpft zurück auf die Standardgestalt des rosahaarigen Mädchens.
Und er lässt sein Schwert fallen.
Ja.
Also er hält sie mit einer Hand, merkt, er schafft es nicht, lässt sein Schwert fallen und nimmt die zweite Hand. Und das ist so ein Circle Back zu der Szene vorher.
Wo er das Schwert zieht, ja. Ja. Die Direktorin befiehlt trotzdem jetzt, die Kanonen abzufeuern und Ambrosius geht dazwischen. Was, wenn sie sich irren? Was, wenn sie sich immer geirrt haben? Was, wenn das Monster nicht die Bedrohung ist, für die sie Nimona immer gehalten haben? Und die Direktorin ignoriert seinen Einwand und befiehlt, die Waffe abzufeuern. Als sich der Staub legt, findet Ballister nichts als rosa Funken, die langsam zu Boden gleiten und ausgehen. Der letzte löst sich auf, bevor er seine Hand erreicht. Was ein unglaublich starkes Bild ist.
Das ist die Szene, wo Nimona von dem Kind, was eben wieder auf Glorith's Schwert steht, nochmal kurz ihr Upbeat selbst findet, sagt, I'm gonna go break some stuff.
Ja.
Und dann eben in die Kanone fliegt.
Ja. Ballister sinkt zusammen, Goldenloin geht zu ihm und nimmt ihn in den Arm. Der Epilog ist dann ein Stück weit wieder wie im Comic. Die Bevölkerung hat sich von den Ereignissen erholt und feiert Nimona nachträglich als Heldin. Ballister und Ambrosius sind zusammen. Im Gegensatz zum Comic küssen sie sich sogar. Und Ballister glaubt an jeder Ecke Nimona zu sehen. Zurück in den Trümmern seines Unterschlupfes schwelgt er in Erinnerungen an die Zeit mit dem frechen Wirbelwind. Und dann geht der Film einen Schritt weiter als der Comic und zeigt uns, dass Nimona tatsächlich überlebt hat. Wie am Anfang der Story klopft sie an seine Tür und begrüßt ihn mit »Hey, Boss!« Der Comic hatte die Frage, ob sie ihn wirklich in unterschiedlichen Formen beobachtet oder ob er sich das einbildet, bewusst offen gehalten. Aber ich habe nichts gegen das Dopamin, mit dem uns der Film stattdessen überschüttet.
Das ist wirklich notwendig nach dem davor.
Ja.
Und das macht auch der Soundtrack am Ende nochmal richtig gut. Also ich liebe diesen Soundtrack.
Ja.
Ich liebe vor allem auch den Text von diesem Song, der dann direkt einsetzt. Sounds from the underground, loud and proud.
Und noch ein Punkt. Dass man am Ende sieht, dass sie tatsächlich überlebt hat, macht natürlich auch eine Fortsetzung ein klein wenig wahrscheinlicher, gegen die ich gar nichts hätte.
Nö, gerne.
Also wenn
gerne
sie dieses Niveau wieder erreicht, dann bin ich da voll dafür. Das Ranken fällt mir allerdings etwas schwer.
Ich habe übrigens, ich liebe diesen Film und ich habe ihn das erste Mal gesehen, meine beste Freundin hatte ihn mir geschickt und meinte, hey, du musst dir diesen Film angucken, diese Protagonistin ist einfach dein Ebenbild.
Mhm.
Und optisch meinte sie damit ganz offensichtlich nicht.
Ja, als wir uns entschieden haben, diesen Film passend zur Oscarverleihung zu sehen, da wusste ich auch sofort, wie dieses Vorschaubild aussehen wird. Und ich habe, glaube ich, echt einen ganzen Nachmittag gebraucht, um dieses Bild so hinzubekommen, wie ich es gerne wollte.
Ja, das mit dem ganzen Fortschritt immer geschickt über WhatsApp.
Und ich liebe das Ergebnis.
Ja, ich auch. Es ist super.
Das Ranken fällt mir allerdings trotzdem etwas schwer. Ich halte Nimona für eine vorbildliche Verfilmung, die den Kern der Vorlage trifft, aber trotzdem genug kleinere Grace Notes und größere Änderungen einstreut, die die Geschichte besser und stärker machen. Andererseits gibt es auch zwei Kritikpunkte, die ich nicht ignorieren kann und will. Zum einen ist der Punkt, dass der Film etwas darüber hinweggeht, dass Ambrosius mit seiner Einschätzung von Nimona nicht 100% Unrecht hat. Sie ist tatsächlich nicht ganz aufrichtig, sie manipuliert Ballister tatsächlich und sie nimmt ihm ein Stück weit seine Agency. Und ja, natürlich heißt der Film Nimona und nicht Ballister, aber trotzdem ist das Verhältnis zwischen den beiden von Anfang bis Ende alles andere als auf Augenhöhe und das stößt mir etwas sauer auf.
Ja, wobei ich das eigentlich auch eine bessere Darstellung finde, als wenn man jetzt sagen würde, das ist offensichtlich die Gute und die hat keinen einzigen Kritikpunkt.
Ja.
Also, dass sie sich auch mal falsch verhält,
ja,
finde ich besser so, ehrlich gesagt. Und gerade wenn sie eben nie gelernt hat, wie funktionieren Beziehungen auf Augenhöhe, ist das für mich ein gutes Argument dafür, dass sie es halt auch nicht hinkriegt, selbst wenn sie es will.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem ein Rest unbefriedigend.
Ja, sicher.
Ja.
Ja, ja. Das ist ja genauso wie sie mit ihrem überdrehten Wesen ganz viel überspielt.
Ja. Ja. Das andere Problem ist Nimonas Origin. Der Comic hält das auch etwas offen. Impliziert, dass Nimona entweder ein gewöhnliches Kind war, das durch einen Changeling ausgetauscht wurde, oder dass dieses Kind eines Tages eine mysteriöse Krankheit hatte, nach der sie Kräfte hatte wie Beast Boy von den Teen Titans, der lange Zeit in den Comics Changeling hieß.
Es gibt noch eine dritte Version im Comic, die ich eigentlich ganz charmant finde. Da gibt's dann auch die Legende von Glorith, die eben genau so ein Monster bekämpft hat,
ja,
das jede Gestalt annehmen konnte. Und eine Version der Legende besagt, das Monster hat gewonnen und Gloriths Platz eingenommen.
Ja, aber auch das erklärt ja nicht unbedingt, wo diese ganzen Kräfte herkommen.
Nö. Das nicht.
Und der Film, der lässt halt auch alles offen, aber beginnt im Grunde mit dem ersten Treffen zwischen Nimona und der kleinen Glorith und lässt dann diese Freundschaft etwas zu einfach, etwas zu schnell zerbrechen. Das ist mehr als im Comic, geht aber auch gleichzeitig nicht weit genug.
Ja, aber ist es so wichtig, wo die Kräfte herkommen?
Es ist nicht unbedingt wichtig, wo sie herkommen, aber dass sie dann eben uns diesen Glorith-Prolog geben, aber dann eben nicht weit genug gehen. Das finde ich halt wieder etwas unbefriedigend.
Also ich finde das eigentlich ganz schön, weil die Transparallelen sind hier ja ganz
ja,
offensichtlich.
Ja.
Und da ist ja auch nicht die Frage, warum bist du so, wie du bist, sondern wie geht die Menschheit mit dir um? Wie gehst du mit dir um?
Das ist ein guter Punkt, ja.
Und insofern finde ich das gar nicht verkehrt, hier offen zu lassen, woher es kommt.
Aber Ranken fällt mir trotzdem schwer.
Ja.
Ich sehe mir die beiden anderen Filme an, die wir in diesem Animationsstil gerankt haben. Das ist auf Platz 74 Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Und da finde ich Nimona auf jeden Fall besser.
Deutlich. Ich meine, die Themen sind irgendwie ähnlich. Es ist,
ja,
du bist anders, du musst dich verstecken, Leute haben Angst vor dir.
Aber es ist eleganter und Nimona hat mehr zu sagen und sagt
ja,
das dann auch sehr gut.
Ja, ja, genau.
Und das andere sind halt Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse auf den ersten beiden Plätzen.
Da ist eine Menge dazwischen.
Da ist eine ganze Menge dazwischen, ja. Und dazwischen sehe ich halt so viele Filme, wo ich Argumente dafür und dagegen finde, Nimona darüber oder halt darunter zu ranken.
Ja.
Also die Addams Family Filme, die haben halt weniger Änderungen und weniger Verbesserungen gegen der Vorlage. Aber die sind halt gut. Aber Nimona macht halt andererseits auch wieder mehr aus der Vorlage.
Ja, auch da ist das Thema lustigerweise ähnlich.
Ja, natürlich. Ne? Scott Pilgrim vs. The World ist auf Platz 8.
Hm.
Der hat auch Änderungen gegenüber der Vorlage. Und der ist auch etwas problematisch hier und da, aber macht, was er macht, sehr, sehr gut.
Und das Thema ist ein ähnliches.
Ja, ja.
Wobei ich würde sagen, Scott Pilgrim ist, der macht durchgehend Spaß. Hm. Also der hat weniger diese tieferen Momente.
Ja.
Und er ist weniger sozialkritisch. Also er ist es auch ein bisschen, aber nicht in dem Ausmaß. Lange nicht.
Das Spannende ist ja auch, dass Scott Pilgrim im Film diese Läuterung durchmacht, die in Nimona auf Sureblade ausgelagert wurde.
Was haben wir da sonst noch?
Auf Platz 13 haben wir Superman von 78, der halt die perfekte Comic-Adaption war. Lange Zeit.
Hm. Puh, wie viele Feinde mache ich mir, wenn ich sage, ich finde Nimona besser als Superman?
Ich kann es dir nicht sagen, weil ich finde es auch nicht ungerechtfertigt, das zu sagen.
Das Ding ist, Superman ist natürlich zu der Zeit eine wahnsinnig gute Comic-Verfilmung gewesen.
Ja.
Das Problem ist die Zeit.
Mhm. Wir haben 3 Plätze über Superman Black Panther von 2018.
Mhm.
Der ist auch sehr, sehr wichtig. Der hat auch was zu sagen.
Mhm.
Der hat eben auch diesen Spagat aus Entertainment und
in dem Fall
Message.
Antirassismus hauptsächlich, richtig? Den habe ich nicht gesehen.
Oh, okay.
Da müsste ich mich aus dem Fenster lehnen für.
Ja.
Das heißt, das möchte ich mir gar nicht anmaßen, die beiden jetzt miteinander zu vergleichen.
Mhm.
Scott Pilgrim habe ich gesehen.
Und ich kann dir halt immer noch nicht sagen, ob Nimona besser oder schlechter als Scott Pilgrim ist.
Ja, das geht mir ganz ähnlich.
Wenn er besser ist als Scott Pilgrim, dann finde ich ihn auch besser als Avengers.
Ja, und besser als die Addams Family.
Besser als beide Addams Families? Weil dann sind wir wirklich schon sehr weit oben. Aber ich kann auch nicht sagen, dass Nimona nicht nach sehr weit oben gehört.
Hm.
Winter Soldier auf Platz 3 ist halt auch so ein Film, der Änderungen gegenüber der Vorlage macht, die Vorlage stärker machen. Ich finde, Winter Soldier fällt dann ganz am Ende so ein bisschen auseinander, wenn Captain America nur noch diese riesen fliegenden Flugzeugträger da aufhalten muss.
Vielleicht, ich weiß nicht, zwischen Endgame und Addams Family Values?
Also ein neuer Platz 5. Endgame hat halt am Ende diesen Serotonin-Overload, wenn diese ganzen Portale da kommen. Addams Family Values hat halt diese sehr, sehr starke Thanksgiving-Szene.
Mhm.
Aber ich bin auch immer noch nicht davon überzeugt, dass Nimona nicht über Addams Family gehört.
Mhm. Ja.
Ich glaube, das Ranken dauert diesmal echt länger als der ganze Rest der Folge, aber ich find's wirklich nicht leicht.
Also, machen wir doch vielleicht schon mal fest, ich würde Platz 1 und 2 nicht anfassen.
Mhm.
Emotional würde ich Nimona dazwischen setzen, aber nicht wirklich. Also nicht vom ganzen Drumherum, von der Technik, von der Machart, von der Storyline.
Nimona steht halt auf den Schultern von Into the Spider-Verse,
genau.
Das ist ganz offensichtlich.
Genau. Also Platz 1 und 2 würde ich auf jeden Fall so lassen, wie sie sind. Captain America Winter Soldier habe ich nicht gesehen.
Ja.
Ich finde Nimona stärker als Addams Family Values.
Mhm.
Der hat natürlich starke Szenen. Der macht auch total viel Spaß. Der hat auch ein paar nette Abweichungen von der Serie zumindest. Die Comics habe ich da nicht gelesen.
Mhm.
Aber insgesamt ist die Aussage Kraft schwächer.
Ja. Und das gilt eigentlich auch für Winter Soldier.
Mhm. Also haben wir nur einen Platz 3.
Ich bin immer noch unsicher, aber ich würde echt fast sagen, ja.
Sollen wir eine Münze werfen?
Ich überlege gerade, was ich sagen würde, während die Münze in der Luft ist, was mir dann lieber wäre. Und ich glaube, ich hätte Nimona wirklich lieber auf Platz 3. Über Winter Soldier.
Die Entscheidung überlasse ich dir, weil ich Winter Soldier nicht gesehen habe.
Okay, dann entscheide ich jetzt. Nimona ist der neue Platz 3.
Yay!
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Falls ihr mit unserem Ranking nicht einverstanden seid, dann schreibt uns ruhig. Falls ihr einverstanden seid,
schreibt
von
uns
mir
auch.
Aus auch.
Vor allem Schreibt gerne Kommentare, wenn ihr nicht einverstanden seid, und Bewertungen, wenn ihr einverstanden seid.
Ausgezeichneter Plan. Macht's gut. Bis bald.
I'll be back.
Besten Animationsfilm war unter anderem die Comicverfilmung Nimona. Und tatsächlich gewann sie auch.
Yay!
Der Preis ging letztlich an Miyazakis The Boy and the Heron, aber trotzdem, der Preis ging letztlich an Across the Spider-Verse, von uns besprochen in Folge 181, aber trotzdem, der Preis ging letztlich an Robot Dreams, aber trotzdem, der Preis ging etwas überraschend an Pixar's Elemental, aber trotzdem, jetzt haben wir, glaube ich, alle Möglichkeiten abgedeckt.
Ach so, wir wissen nicht, wer gewinnt.
Nee, es ist übermorgen.
Ich weiß nicht, wann die Oscars sind.